In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal, herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute um das Thema Strafbefehle gehen. Wir haben es in der Gesprächsfolge ja gerade erwähnt, bei Umweltstraftaten, aber nicht nur da handelt es sich meist um Delikte, die Geldstrafen oder eher kürzere Freiheitsstrafen nach sich ziehen, weshalb meist ein Strafbefehl beantragt wird, statt Anklage zu erheben. Und das soll uns Anlass sein, uns das Strafbefehlsverfahren heute einmal etwas genauer anzugucken. Und diesmal zur Einordnung gleich vorab. In der Examensklausur spielt es kaum eine Rolle, dafür umso mehr in der Sitzungsvertretung. Das Strafbefehlsverfahren ist in § 407 folgende geregelt und ist ein alternatives Verfahren zur Erledigung strafrechtlicher Verfahren, das auf eine schnelle, effiziente und ressourcenschonende Sanktionierung einfach gelagerter Kriminalität zielt. Die zentrale Idee ist es, das Hauptverfahren in solchen Fällen zu vermeiden, in denen sowohl die Schuldfrage als auch die Rechtsfolgen nach Lage der Akten hinreichend eindeutig erscheinen und keine ernstzunehmenden Zweifel an den Ermittlungsergebnissen bestehen. Das bedeutet zunächst aber auch, Maßstab ist auch hier § 170 der Strafprozessordnung. Man muss als Staatsanwältin oder Staatsanwalt nach Abschluss der Ermittlungen also erstmal an den Punkt kommen, dass ein hinreichender Tatverdacht besteht, also eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um einfach gelagerte Kriminalität handelt, hat der Gesetzgeber zudem vorgesehen, dass das Strafbefehlsverfahren grundsätzlich nur bei Vergehen zulässig ist, also bei Straftaten, die im Mindestmaß nicht mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder mehr bedroht sind. Es ist also damit ausgeschlossen bei Verbrechenstatbeständen und zwar selbst dann, wenn die konkrete Straferwartung aufgrund irgendwelcher Strafrahmenverschiebungen oder Ähnlichem im Einzelfall unter einem Jahr liegen könnte. Und auch innerhalb der Vergehen gibt es Einschränkungen. Das Gesetz bestimmt in § 407 Absatz 2 StPO, dass nur bestimmte Sanktionen im Strafbefehlsweg verhängt werden dürfen. Dazu gehören insbesondere die Geldstrafe, Fahrverbote, die Verwarnung mit Strafvorbehalt, die Entziehung der Fahrerlaubnis, die Einziehung von Tatmitteln oder Tatprodukten und auch die Verhängung einer Freiheitsstrafe ist möglich, aber nur, sofern diese nicht mehr als ein Jahr beträgt und wenn sie zur Bewährung ausgesetzt wird. Und wird eine Freiheitsstrafe beantragt, ist gesetzlich vorgeschrieben, dass der Beschuldigte anwaltlich verteidigt wird. Das kann auch durch die Beiordnung einer Verteidigerin oder eines Verteidigers erfolgen, und zwar nach Maßgabe von § 408a StPO. Das bedeutet aber auch, die Beiordnung erfolgt nur für das Strafbefehlsverfahren und die Zustellung des Strafbefehls. Wird gegen den Strafbefehl dann Einspruch eingelegt und die Sache geht in die Hauptverhandlung, gelten hingegen wieder die normalen Beiordnungsvoraussetzungen des § 140 StPO. Gegebenenfalls muss ein Angeklagter dann also für die Hauptverhandlung die Kosten für seinen Verteidiger, der eben noch für das Strafbefehlsverfahren beigeordnet war, dann selbst tragen, wenn kein Beiordnungsgrund nach 140, insbesondere nach 140 Absatz 2 StPO vorliegt. Also, Grundlage ist das Ergebnis der Ermittlungen, insbesondere die Aktenlage. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob hinreichender Tatverdacht besteht, ob der Sachverhalt übersichtlich ist, ob die Beweislage eindeutig erscheint und ob eine Hauptverhandlung entbehrlich ist. Und besonders bei geständigen Beschuldigten, klar dokumentierten Sachverhalten oder eindeutigen Videoaufnahmen ergibt sich in der Praxis regelmäßig eine Entscheidung für den Strafbefehl. Damit verknüpft ist dann aber eben auch die Erwartung, dass der Strafbefehl von dem Beschuldigten auch akzeptiert wird. Man unterbreitet ihm also das schriftliche Angebot, dass es keine Hauptverhandlung bedarf, wenn er den Strafbefehl und die darin festgelegte Strafe akzeptiert. Das wirkt sich dann sogar auf die Strafhöhe aus, denn der Strafbefehl unterstellt erstmal sein Akzeptiertwerden. Also wird in die Strafe quasi auch ein Geständnis mit eingepreist und die Strafe fällt im Strafbefehl aufgrund dieser sogenannten Geständnisfiktion in der Regel etwas milder aus, nämlich ebenso, wie sie bei einem Geständnis in der Hauptverhandlung ausfiele. Das bedeutet umgekehrt aber auch für die Sitzung in einem Strafbefehlsverfahren, es gibt kein Verböserungsverbot. Wenn der Angeklagte also Einspruch gegen den Strafbefehl einlegt, es zur Hauptverhandlung kommt und er sich in dieser Hauptverhandlung uneinsichtig zeigt, kann das Gericht durchaus eine höhere Strafe verhängen, als ursprünglich im Strafbefehl vorgesehen war. Dabei spielt dann auch die Staatsanwaltschaft wieder eine entscheidende Rolle, denn grundsätzlich kann ein Angeklagter seinen Einspruch gegen einen Strafbefehl auch wieder zurücknehmen und dann würde dieser rechtskräftig werden. In der Hauptverhandlung ist allerdings dafür erforderlich, dass die Staatsanwaltschaft der Strafbefehlsrücknahme zustimmt, was sie zum Beispiel bei einem uneinsichtigen Angeklagten dann auch entsprechend verweigern kann. Also, die Staatsanwaltschaft beantragt einen Strafbefehl und legt in diesem auch die von ihr für tat- und schuldangemessen gehaltenen Rechtsfolgen fest. Das Gericht hat dann verschiedene Möglichkeiten, mit diesem Strafbefehl umzugehen. Die einfachste Variante ist, es erlässt den Strafbefehl, der wird dem Angeklagten zugestellt und die Einspruchsfrist von 2 Wochen ab Zustellung beginnt zu laufen. Oder das Gericht kommt zu dem Schluss, dass entgegen der Einschätzung der Staatsanwaltschaft kein hinreichender Tatverdacht besteht. Dann lehnt es das Strafbefehlsverfahren ab und der Ablehnungsbeschluss entspricht quasi einem Nichteröffnungsbeschluss im normalen Strafverfahren. Oder das Gericht ist mit der von der Staatsanwaltschaft beantragten Rechtsfolge nicht einverstanden. Hier gilt nun eine Besonderheit. Das Gericht ist nämlich an den Antrag gebunden. Es kann also nicht davon abweichen und einfach eine andere Strafe verhängen. Kommt es zu keiner Einigung, bleibt dann nur die Möglichkeit, das Strafbefehlsverfahren abzulehnen und stattdessen eine Hauptverhandlung anzuberaumen. Wobei der Strafbefehl dann die Funktion der Anklage übernimmt und der Beschluss des Gerichts dem Eröffnungsbeschluss entspricht. Und dasselbe gilt auch, wenn das Gericht der Auffassung ist, das Verfahren eigne sich nicht für die Erledigung im Strafbefehlswege. Was bedeutet aber eigentlich diese Eignung? Das ist letztlich unbestimmt genug, um viel Raum zu lassen. Und es ist eine Abwägung zwischen der Frage der Prozessökonomie, also der schnellen, unaufwendigen Erledigung, und dem Anspruch der Justiz an Wirkung und Fairness. 3 Beispiele dazu. Ein Angeklagter ist bereits mehrfach im Bagatelldeliktsbereich straffällig geworden. Es wurden in der Vergangenheit immer wieder Strafbefehle beantragt, erlassen und diese ohne Einspruch rechtskräftig und die Strafen wurden auch verbüßt. Nun könnte man daraus den Schluss ziehen, dass es zur Einwirkung auf den Angeklagten, also aus spezialpräventiven Aspekten, sinnvoll sein könnte, dass man ihm tatsächlich mal von Angesicht zu Angesicht ins Gewissen redet. Denn Sinn der Strafverfolgung ist ja eigentlich auch dafür zu sorgen, dass ein Angeklagter keine neuen Straftaten begeht und nicht nur dafür zu sorgen, dass auf eine Straftat eine Sanktion erfolgt und verstreckt wird. Und so könnte man die Eignung für das Strafbefehlsverfahren verneinen mit dem Argument, wir möchten, dass der jedenfalls mit einer Hauptverhandlung erscheint und sich mit dem Tatvorwurf auseinandersetzt. Oder 2. Beispiel. Ein Angeklagter ist des Besitzes kinderpornografischer Schriften hinreichend verdächtig und möglicherweise stehen dahinter pädophile Neigungen, mit denen er sich mal auseinandersetzen sollte. Würde man jetzt einen Strafbefehl beantragen, kann der Angeklagte einfach die Strafe annehmen, aber er wird nicht dazu gebracht, sich eben mit seinen Neigungen auseinanderzusetzen, darin ein möglicherweise grundlegendes Problem zu sehen und möglicherweise daraus dann entsprechende Schlüsse zu ziehen, wie er dieses Problem bewältigen kann, etwa durch Verhaltenstherapie. Die Eignung für das Strafbefehlsverfahren kann also auch verneint werden, weil der Angeklagte direkter in der Hauptverhandlung mit den Hintergründen der Tatbegehung und dem bei ihm möglicherweise vorhandenen Problem konfrontiert werden sollte. Oder ein Beschuldigter hat in der Vergangenheit schon häufiger Ersatzfreiheitsstrafen verbüßt und es ist aus anderen Verfahren bekannt, dass er Schwierigkeiten hat, seinen Alltag zu ordnen und mit diesem eher überfordert ist. Bekommt so jemand einen Strafbefehl, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Strafbefehl rechtskräftig wird, ziemlich hoch. Vielleicht, weil der Angeklagte die Post schon gar nicht öffnet oder gar nicht versteht, worum es geht und was er machen müsste und könnte. Oder einfach, weil er die recht knappe Einspruchsfrist von 2 Wochen versäumt. Dann wird der Strafbefehl zwar rechtskräftig und das Verfahren ist erledigt. Ob das Ergebnis dann aber tatsächlich den Gegebenheiten und letztlich der materiellen Gerechtigkeit entspricht, bleibt offen. Also auch in Konstellationen wie diesen besser kein Strafbefehlsverfahren, sondern eine Anklage mit Hauptverhandlung und einer tatsächlichen Auseinandersetzung mit dem dann Angeklagten. Jetzt aber wieder zurück zum eigentlichen Verfahrensablauf. Mit Zustellung des Strafbefehls beginnt, wie schon erwähnt, eine 2-wöchige Einspruchsfrist nach 410 StPO. Und innerhalb dieses Zeitraums kann der Betroffene schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle Einspruch gegen den Strafbefehl einlegen. Das kann unbeschränkt erfolgen, das kann auch beschränkt erfolgen auf einzelne Tatvorwürfe, bestimmte Rechtsfolgen, einzelne Nebenstrafen bis zur Tagessatzhöhe ausschließlich. Wird kein Einspruch eingelegt, wird der Strafbefehl rechtskräftig und vollstreckbar. Und die Rechtskraft tritt genauso ein, wenn der Einspruch nicht form- oder fristgerecht erhoben wurde. Dann hat man nur noch die Möglichkeit der außerordentlichen Rechtsbehelfe, etwa einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Erfolgt ein wirksamer Einspruch, wird das Strafbefehlsverfahren in das reguläre Hauptverfahren überführt und das Amtsgericht setzt jetzt einen Hauptverhandlungstermin an. Und da wird es wieder für die Sitzungsvertretung relevant. Der Strafbefehl ersetzt jetzt die Anklage, wird also zu Beginn der Hauptverhandlung durch die Sitzungsvertreterin oder den Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft verlesen. Lege artis wäre es dabei, den Wortlaut des Strafbefehls auch grammatikalisch anzupassen und von der direkten Anrede in die dritte Person zu wechseln. Also aus dem Am 15. März 2025 entwendeten sie eine Packung Gummibärchen beim Verlesen zu machen. Am 15. März 2025 entwendete der Angeklagte eine Packung Gummibärchen. Gummibärchen darf dann natürlich bleiben. Erscheint der Angeklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung unentschuldigt nicht in der Hauptverhandlung, ist dann außerdem kein Raum für eine Vorführung oder einen Haftbefehl. Der Einspruch des Angeklagten gegen den Strafbefehl wird einfach verworfen. Vergleichbar ist diese Situation mit dem Versäumnisurteil im Zivilrecht. Dahinter steht der Gedanke, der Angeklagte war derjenige, der durch seinen Einspruch deutlich gemacht hat, dass er eine Hauptverhandlung wünscht. Wenn er trotz ordnungsgemäßer Ladung unentschuldigt nicht erscheint, hat er es sich anders überlegt oder lässt zumindest die erforderliche Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten vermissen. Aber dann ist es nicht Aufgabe des Gerichts und der Staatsanwaltschaft, die Hauptverhandlung, die ja nur der Angeklagte wollte, alle anderen waren ja mit dem Strafbefehl zufrieden, irgendwie zu gewährleisten. Da muss sich der Angeklagte schon selbst kümmern. Eine Besonderheit ergibt sich auch aus § 411 Absatz 2 StPO. Dort ist geregelt, dass der Angeklagte auch der Hauptverhandlung fernbleiben kann und sich durch einen Verteidiger mit einer ausgewiesenen Vertretungsvollmacht vertreten lassen kann. Dann ist natürlich keine Einspruchsverwerfung wegen Nichterscheinens des Angeklagten zulässig. Das Gericht hat aber auch hier die Möglichkeit zu entscheiden, dass man das Erscheinen des Angeklagten für erforderlich hält. Dann kann es das persönliche Erscheinen des Angeklagten in der Hauptverhandlung anordnen und wenn der Angeklagte dann nicht erscheint, kann der Einspruch trotzdem verworfen werden, selbst wenn der Verteidiger erschienen ist und die entsprechende Vertretungsvollmacht hat. Schließlich noch ein Aspekt, der für die Sitzungsvertretung von besonderer Bedeutung ist, die Möglichkeit des Übergangs in das Strafbefehlsverfahren. Ist man also in einem ganz normalen Strafverfahren mit Anklage und so und der Angeklagte erscheint nicht, besteht natürlich die Möglichkeit, den Angeklagten zum nächsten Hauptverhandlungstermin vorführen zu lassen oder einen Hauptverhandlungshaftbefehl erlassen zu lassen. Das ist alles in § 230 StPO geregelt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, nach § 408a StPO nun ins Strafbefehlsverfahren überzugehen und dem nicht erschienenen Angeklagten nun einen Strafbefehl basierend auf dem Anklagevorwurf zuzustellen. Und dann greift das normale Strafbefehlsverfahren. Der Angeklagte kann gegen diesen Strafbefehl Einspruch einlegen, es wird wieder Hauptverhandlung anberaumt, aber wenn er jetzt wieder nicht erscheint, wird sein Einspruch verworfen und das Verfahren ist rechtskräftig abgeschlossen. Das bedeutet also, für die Station bei der Staatsanwaltschaft wird das Strafbefehlsverfahren in der Aktenbearbeitung interessant, also bei der Frage, welche Art der Abschlussentscheidung getroffen werden soll und vor allem in der Sitzungsvertretung, entweder bei der Frage der Verwerfung eines Einspruchs oder beim Übergang ins Strafbefehlsverfahren. Und die angekündigte Relevanz für die Justizklausur, die liegt vor allem in § 373a StPO und beim Verfahrenshindernis des Strafklageverbrauchs. Möglicherweise hat ein Beschuldigter schon wegen derselben prozessualen Tat einen Strafbefehl bekommen und der ist rechtskräftig. Dann könnte diese Rechtskraft, damit eben auch das Verfahrenshindernis des Strafklageverbrauchs, nach § 373a StPO dann beseitigt werden, wenn sich die Tat nun mittlerweile nicht mehr als Vergehen, sondern als ein Verbrechen darstellt. Und das wäre es an dieser Stelle erstmal gewesen für heute. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, positive Bewertungen bei den Podcast-Playern und auch sonstiges Feedback. Gerne auch über unsere Homepage strafstation.berlin und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin.
Die Prozessbeteiligten, bitte.